Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast 99a, die zweite, der 500. Versuch, wie auch immer wir es nennen wollen. Dieses Mal mit Jochen Siegert.
Hallo.
Dem verlorenen Sohn aus Japan und den USA und Kilian Thalhammer.
Hallo.
Der Verhungerte in Berlin. Er hat seinen Burger noch nicht bekommen.
Ich kann währenddessen essen, bin mal kurz auf Film.
Also wenn irgendjemand schmatzt, dann ist es Kilian. Diesmal mit zwei Themen, und zwar einer Nachlese zum EHI-Kartenkongress von letzter Woche. Und der Jochen wird uns ein paar Geschichten aus den USA erzählen, aus der NACHA Payments Konferenz 2017. Das Ganze wird natürlich mit freundlicher Unterstützung von PayOne und Bluecode euch auf die Ohren gebracht. Jungs, wie geht's euch?
Gut.
Kilian am Schmatz. Hab ich dich jetzt falsch erwischt? Sehr schön.
Wie gesagt, auch noch, dass es der zweite Versuch ist, das vielleicht auch zur Erklärung. Den ersten hatten wir schon fertig, aber irgendwie ist die Tonspur verloren gegangen. Und deswegen machen wir jetzt mit Verstärkung Runde 2.
Genau, ich glaube, ihr wolltet nicht die ersten 7 Minuten, meine ersten 30 Sekunden ungefähr 100 Mal hören. Das wäre anstrengend gewesen.
Ja, das war das technische Problem. Und ich kann nur sagen, ich kann wieder schlafen, auch wieder ordentlich schlafen, weil ich habe einen Mega-Jetlag gehabt. War 2 Wochen in Japan im Urlaub, bin dann hierher geflogen nach Hause, habe eine Nacht hier geschlafen und bin dann gleich weiter nach USA geflogen. Also so ein Jetlag hatte ich in meinem Leben noch nicht.
Dein Jetlag hat der Jetlag, das glaube ich, das genau. Problem.
Das war so viel Jetlag, dass du es eigentlich schon wieder komplett aufgeholt hattest. Wenn einmal
das war halt dann komplett umgedreht. Also da, wo in Japan Tag war, war dann Amerika Nacht und umgekehrt. Also das war dann halt die ad absurde Führung des Jetlags.
Sehr schön. Jungs, zurück zum Thema, auch wenn es lustig ist. Der EHI-Kartenkongress. Das EHI hat mal wieder neue Zahlen präsentiert, die wir euch ein wenig nahe bringen wollen und auch ein wenig diskutieren wollen. Fangen wir an. E-Commerce-Entwicklung in Deutschland. Nahezu eine Umsatzverdopplung in den letzten 7 Jahren. Wir sind inzwischen, glaube ich, an dem Punkt, wo jeder sagt, dieses Internet geht nicht weg, aber auch dieses E-Commerce geht nicht weg.
Ja, hat sich aber jetzt, also die Zahlen waren jetzt, glaube ich, nicht überraschend, dass die Kurve mehr oder weniger linear nach oben geht. Auch wenn man ja immer gucken muss, wie genau wird E-Commerce definiert. Ich glaube, wenn du da Apple und die ganzen Travel-Geschichten noch mit reinrechnen würdest und den ganzen B2B-Teil, geht die Kurve nochmal schneller nach oben. Aber Aussage bleibt gleich.
Genau, die EHI-Zahlen vielleicht zur Klarstellung beziehen sich immer auf physikalische Güter, also kein Digital, und beziehen sich auf alles außerhalb von Marketplaces, also kein eBay und so weiter. Die Zahlen auch wirklich nicht überraschen, Umsatzwachstum von knapp 9% Jahr auf Jahr, nicht nur bei den EHI-Zahlen, sondern der EHI hat auch die Zahlen vom BEVH und vom HDE quasi daneben gestellt, die Kurven sehen identisch aus. Eine Sache, die relativ interessant war, und zwar alle wachsen, also die Marktkonzentration steigt, aber die großen, sprich die Top 10 Händler, wachsen am meisten. Ich glaube, da kommen wir gleich noch zu einem anderen Punkt, und zwar, wenn wir uns mal die Top 10 Online-Shops genau angucken, gab es eine sehr schöne Grafik, die wir alle, glaube ich, auch getwittert haben, wo man auf der linken Seite eine Box sieht, die heißt Amazon.de, und daneben die anderen Top 9 Online-Shops, und die Top 9 sind genauso groß wie Amazon.
Und das zusammen. Amazon ohne, wie du gesagt hast, das Amazon ohne Marketplace, ohne B2B und ohne irgendwelche Begleitgeschäfte, die man jetzt unter Digital oder Services oder sowas verbuchen kann.
Das ist noch genau. Nicht mal alles. Ne? Genau. Also was im Endeffekt ein bisschen erstaunlich ist, tatsächlich, dass Amazon.de größer ist. Also war mir so persönlich ehrlich gesagt natürlich bewusst, dass es groß ist, aber größer als Otto, Zalando, Notebooks, Billiger, Bonprix, Conrad, Alternate, Apple, Chibo und Cyberport zusammen. Autsch.
Ja. Wobei man zu Verständnis sagen muss, Apple ist hier wirklich auch nur der physische Apple, ne? Also es ist kein iTunes oder so. So hatte ich die Zahl verstanden. Trotzdem ist das sehr groß. Ja. Trotzdem sind alle gewachsen. Sorgen würde ich mir dann eher machen, wenn ich so zwischen Platz 11 und 50 wäre. Ne? Weil alles Wachstum eher, so hat sich auch verstanden dort,
ja, ja. Kilian, nicht weglaufen zu deinem Steak. Du musst nah am Mikrofon.
War ich nicht. Das war nicht. Ich habe Zeugen, ich habe mich nicht bewegt. Das muss
ja, also Jochen, war dir das so bewusst, dass Amazon.de so ein Brocken ist?
Ja. Ich hatte doch als Antwort auf diese BDB-Studie, Payment 2020 oder so, doch schon diese Grafik auch gemalt, der Entwicklung über die letzten 5 Jahre von Amazon, Otto und Zalando und Rest. Und da ist ein Riesengap zwischen Amazon und dem Rest. Und das Gap steigt, also die Schere geht immer weiter auseinander. Also wenn wir jetzt einfach mal vielleicht mal 5 Jahre rausschauen, mag es sein, dass die Box nicht 50% ausfüllt, sondern sogar vielleicht 70 oder 75, wenn das in diesem Geschwindigkeit weitergeht.
Ja, da ist halt fast die Frage, ob man in der Studie demnächst nicht einfach mal eine Top 1 nimmt, die nennt man halt einfach Amazon, und sich quasi die anderen nur noch anguckt, weil da Vergleiche zu ziehen, fängt ja quasi an, irgendwie lächerlich zu werden.
Ja, und wenn man auch die Zahlen anschaut, also jetzt die ganzen Zahlen der Verteilung der Zahlmethoden, müsste man eigentlich Amazon rauszählen, weil Amazon ja mit quasi de facto 50% Marktanteil die Zahlen massiv verfälscht.
Ja, da kommen wir gleich noch zu, genau.
Kilian? Habt ihr ein Gefühl, wie viel Marketplace man on top machen würde, wenn das dazukommen würde? Weil auch, wenn man das reinnimmt, keiner der anderen, da haben wir ein paar ein bisschen Marketplace, aber keiner so relevant wie Amazon. Ne? Wie weit würdet ihr das on top nehmen?
Ich glaube, in den USA nehmen sie immer 50% obendrauf, weil es im Endeffekt ja schon über 50% des Umsatzes kam aus den Marketplaces in den USA.
Okay, würde ich aus dem Bauch heraus auch sagen, 50% nochmal on top. Und ich glaube, der Amazon Marketplace ist auch dieses Jahr erstmals ein Tick größer geworden als der eBay Marketplace in Deutschland.
Ja, genau. Also das ist eine der nächsten Erkenntnisse oder Sachen, die vorgestellt wurden, war die Kanalvielfalt. Dabei hat man halt gesehen, dass mobile Webseiten und Apps sich natürlich etabliert haben. Also auch das verschwindet quasi nicht. Aber man sieht halt in der Bedeutung der Kanäle, was jetzt ein bisschen missverständlich ist, aber die Bedeutung der Kanäle auf Platz 3 und 4 ist tatsächlich zuerst der Amazon Marketplace, gefolgt von dem eBay Marketplace. Das zeigt halt einfach, wie deutlich diese Marketplaces ein Kanal und ein Absatzkanal sind für, ich sag mal, eher Longtail.
Ja. Vielleicht noch ein Punkt auch im Link zu EAI. Trotzdem schade, dass Amazon eigentlich dort nicht präsent war auf der Veranstaltung, wo die Veranstaltung eigentlich sehr gut besucht war und auch sehr, sehr breit und gute Leute da war. Das ist natürlich irgendwie so ein bisschen Strategie immer von Amazon und von Apple ja auch. Glaubt ihr, irgendwann kommen die da mal vorbei oder ist es für die komplett irrelevant, dass da so
Veranstaltungen sind? Die waren da mal. Vor 4 Jahren, 5 Jahren, als Amazon Payments eingeführt wurde. Da waren die im Co-Speaker zusammen mit Ogone und da war irgendein Amerikaner, der für Amazon Payments europaweit zuständig war. Und das war so desaströs schlecht. Angefangen von der typischen amerikanischen Präsentationstechnik über eine grundlegende Überheblichkeit dieses Typen. Also es war so schlecht, dass man da ziemlich verbrannte Erde hinterlassen hat aus Sicht Amazon.
Und jetzt braucht man sich nicht mehr hin, meinst du, oder wie?
Ja, ich weiß nicht. Vielleicht müssen wir erst mal ein bisschen Gras drüber wachsen lassen.
Trotzdem schade, weil ich glaube, dadurch, dass sie nicht da sind, hat man halt immer so dieses, ich hätte beinahe gesagt, Feindbild vor Augen. Ja, das tut halt einfach nicht Not, diese Angriffsfläche da zu haben, wenn man dort ist und vor Ort ist und man zeigt, dass man halt auch nur Menschen sind. Ja, die machen sicherlich auch nicht alles richtig. Nimmt das halt einfach gewisse Ressentiments gegenüber dem Player vom Markt. Also ich würde tatsächlich sehr gut finden, wenn die bei solchen Veranstaltungen einfach mit dabei wären.
Ja, und finde ich, ich meine, das gilt generell ja auch, für Apple gilt es ja genauso und auch auch für Google oder Facebook. Ich glaube schon, dass das Veranstaltungen sind, wo es durchaus Sinn macht, dass man im Sinne einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit da vielleicht auch mal vorbeischaut, zumindest.
Bei Veranstaltungen wie im MRC schon anwesend ist und auch.
Da sind die mit 20 Leuten. Ja, da sind die mit 20 Leuten, ja. Also zumindest mal in den USA. In London, wo ich Anfang der Woche war, waren sie auch mit 2-3 Leuten, aber so eine wahrscheinlich eher lokale Veranstaltung wie EAI dann doch eher nicht. Ja.
Kommen wir zu den Zahlungsmethoden und dem Zahlungsmix. Wir sehen eine leichte Steigerung der Anzahl durchschnittlich angebotenen Zahlungsdienste bei den Top 10. Bei allen anderen, also von 11 bis 1000 quasi, bleibt es circa linear gleich. Schon interessant, hätte ich so, glaube ich, nicht gesehen. Die durchschnittliche Zahlungsdiensteanzahl bei den Top 10 liegt so zwischen 8 und 9. Ich hätte erwartet, dass man mit 5 eigentlich gut irgendwie über die Runden kommt.
Haben die das erklärt, warum?
Tatsächlich es gab einen Vortrag von, wie hießen die denn? Zusammen mit PayDirect.
Rakuten?
Ich komme nur auf Trattoria, Rakuten, genau. Rakuten. Und die meinten tatsächlich, dass sie eine Conversion Rate Erhöhung haben mit jedem hinzugefügten Zahlungsmittel, was mich so an meine alten Gambling- und Pink-Zeiten erinnert hat, wo das tatsächlich der Fall war. Aber im E-Commerce war ich ein bisschen überrascht.
Ich glaube, das war auch schon, Rakuten war immer schon bekannt dafür, dass sie, glaube ich, bei jeder neuen Zahlart gesagt haben, nehme ich immer mit dazu. Ich bin da so bei dir. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das aus Conversion-Sicht, da hast du irgendwann einen Grenznutzen erreicht und ob der bei Zahlart 10, 11, 12 noch da ist oder ob es doch nicht eher ein, ich nehme ein bisschen die KZ mit ist.
Jetzt könnte man auch böse sein und sagen, bei jeder neuen Zahlmethode, die etabliert wird, sowas wie PayDirect, wie M-Pass, wie ist es anders, Yapital, gibt es ja dann sehr viele, die das erstmal ausprobieren wollen. Das heißt, derjenige, der es als allererstes implementiert, hat den Vorteil, dass die ganzen Testtransaktionen über seine Bücher laufen. Und jetzt ist natürlich der Rakuten-Marktplatz in Deutschland auch nicht gesegnet mit dem großen GMV, also Gross Merchandise Volume wie eBay und Amazon. Das heißt, da kann es durchaus sein, ich implementiere da irgendwie eine x-beliebige neue Zahlmethode und habe einfach einen Anstieg des Payment-Volumens und des Umsatzes, nur weil da die Testtransaktionen bei mir sind.
Klar, Novelty Factor könnte halt ein Punkt sein. Ne?
Ja. Auch noch so ein bisschen die Frage, wie man es zählt. Also ich hatte da auch so ein bisschen eine Diskussion, dass es ja bei manchen Zahlarten ist immer auch eine Frage der Definition. Hatte auch schon mal welche gesehen, die zählen jedes Brands damit rein auf der Kreditkartenebene. Da bist du natürlich schnell über 5. Und auch Sachen wie, der eine sagt, der Rechnungskauf abgesichert und nicht abgesichert sind zwei Zahlarten, was ich auch für Quatsch halte. Ja. Aber trotzdem kommt es mir tendenziell zu viel vor. Aber wir haben ja auch schön abgestimmt. Ja. Da gab es ja auch die schöne App zum Abstimmen. Hatte ich ja maximal 5 angegeben. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
Ich war eigentlich auch bei 5 und es gab also eine Ad-Hoc-Umfrage, was super spannend war, dass man das machen konnte. Und von den Teilnehmern landen wir, glaube ich, irgendwo in dem Bereich zwischen 5 und 10, wo alle Leute quasi geklickt haben oder die Mehrheit der Anwesenden geklickt haben, dass sie halt das für die optimale Größe halten, was quasi ja das Studienergebnis widerspiegelt. Mhm. Dann die Zahlungsverfahren wachsen, allerdings immer noch super dominant die E-Wallets, klassisch gefolgt von Kreditkarten und klassischen Zahlungsverfahren. Es gab eine recht interessante, detailliertere Nachfrage beim Thema Rechnungskauf, und zwar bei den großen Händlern, also wir reden von den Top 100, gibt es tendenziell keinen abgesicherten Rechnungskauf, während im Longtail, hätte ich beinahe gesagt, also von 101 bis 1000 tatsächlich überwiegend tendenziell der abgesicherte Rechnungskauf vorhanden ist.
Ja, also finde ich jetzt, wundert mich jetzt gar nicht so sehr, weil ich war ja eine Zeit lang in dem Bereich. Die Großen haben halt entsprechend Ressourcen und Leute aufgebaut und über die letzten Jahre auch ein gewisses Know-how und trauen sich selber zu, das ganze Thema, das Risiko zu nehmen und sehen da ja auch einen strategischen Vorteil.
Und weg war und er.
Da ist Kilian wieder abgestürzt. Ich hoffe jetzt wirklich, dass das Ding hier funktioniert. Sonst haben wir nämlich genau das gleiche Problem. Da gibt es eine V3, eine V4 und eine V537. Ich bin echt skeptisch, dass das Ding hier funktioniert. Aber gut, gucken wir mal.
Wir gucken mal.
So, weiter im Text. Anteile der Zahlungskarten am Umsatz des deutschen E-Commerce.
Hierbei Zahlungskarten, nicht Zahlungskarten.
Entschuldigung, Zahlungskarten, Alter, ich bin noch ein bisschen zu. Rechnung hat zum ersten Mal seit Menschengedenken, hätte ich beinahe gesagt, seitdem es diese Umfragen gibt, die 30%-Marke geknackt. Gefolgt von 20,2% Erlassschrift, dazu kommen wir gleich noch. Danach knapp 18% PayPal, dann kommt Kreditkartenratenkauf, yada. Was spannend war, die 20,2% Lastschrift sind getrieben durch genau einen einzigen Player, nämlich Amazon.
Ja, das zweite Spannende fand ich, dass wir eigentlich 50% der Zahlarten haben, nämlich Rechnung plus Lastschrift, die eigentlich von Secure Authentication nicht wirklich berührt werden. Eigentlich kannst du PayPal auch rausnehmen dabei. Ne?
Ja, das stimmt.
Und dann kannst du noch sagen, okay, die Kreditkarten werden das irgendwie über ein 3D Secure 2.0 wie auch immer regeln. Und dann kann man sich fragen, wie relevant ist diese Diskussion überhaupt noch für den Produktmarkt?
Ja, das stimmt. Insbesondere, wenn man halt da auch noch Vorkasse vielleicht draußen. Also ich glaube, es gab ja auf dem EHI-Kongress noch einen Vortrag von Dr. Terlau von Osborne Clark, der so ein bisschen probiert hat zu erklären, was da jetzt alles wie, warum, wann abgesichert werden muss. Ich glaube, ich habe so nach 10 Minuten habe ich abgeschaltet, weil sich das irgendwie, das widersprach sich alles. Das machte keinen Sinn. Und vor allen Dingen habe ich mich immer gefragt, was passiert eigentlich, wenn ich darauf halt einfach überhaupt nichts gebe und sage, mir doch egal.
Genau. Ja. Ich glaube, dass das auch keiner so richtig beantworten kann, weil es steht ja immer so, da trägt dann jemand das Risiko, aber die Frage ist ja, das in Zahlen auszudrücken. Was ist dieses Risiko? Wann kommt das wirklich zum Tragen und für wen? Ich glaube, da kannst du wahrscheinlich sehr lang diskutieren.
Vor allen Dingen musst du dafür wirklich keine Anwälte fragen, sondern einfach deine Risikoleute.
Ja, oder es mal drauf ankommen lassen und sagen, okay, mal gucken, was da wirklich passiert. Ob das wirklich jemand stört oder man die nächste Zeit weitermachen kann wie bisher.
Genau. Kommen wir zurück zu den Lastschriftzahlen. 20% Lastschrift, damit die zweitgrößte Zahlungsart. Auch schon ganz kurz der Hinweis, dass der hauptsächlich getrieben ist durch Amazon. Wenn man Amazon.de, und nochmal der Hinweis, das ist ohne den Marketplace, ohne die digitalen Angebote, wenn man Amazon.de daraus rauszählen würde, dann würde Lastschrift nur noch auf den 7. Platz landen, mit irgendwie sowas um 3-4%. Also auch da einfach genau das, was wir vorher schon angesprochen hatten. Früher oder später muss man sich halt überlegen, ob man nicht einfach Amazon aus diesen ganzen Studien rausnimmt, weil es verfälscht halt unheimlich viele Zahlen.
Ja, wobei man fairerweise sagen muss, dass Lastschrift natürlich auch ein sehr, sehr, da kommen wir zum anderen Punkt, wo man leider auch wieder Amazon reinbringen muss, ist ein sehr, sehr beliebter Zahler für alles, was Recurring ist, was ja ganz oft im Subscription-Business ist, im Services-Business und so weiter, und die Zahlen ja hier nicht drin sind. Das heißt, die würden sicherlich einen Großteil wieder aufholen, in dem, was du dadurch verlierst. Genau. Link wollte ich machen zu dem Subscription Payment von Amazon. Kam ja auch die Woche raus, oder dieses Subscription as a Service von Amazon.
Genau, also quasi ein neuer Service von Amazon, glaube ich, erst in den USA gestartet, dass man quasi ein Marketplace für digitale Güter aufmacht. Das nennt sich dann Subscribe with Amazon, wo quasi Payments und die ganze Checkout-Problematik gelöst ist. Deutlich interessanteres Businessmodell, ich glaube, weil du dort halt nicht Angst haben musst, dass du verdrängt wirst. Ja, also jeder Retailer hat immer das Problem, oh mein Gott, muss ich auf Amazon als Marketplace, und dann sehen die meine Abverkaufszahlen, und wenn ich Socken verkaufe, verkaufen die nachher über Amazon Basics Socken. Davon abgesehen, dass das Geschäftsmodell sowieso dann quasi auf dem Prüfstand steht. Aber bei digitalen Services kann ich mir durchaus vorstellen, dass man einfach nicht in dieses Problem Amazon Basics kommen wird.
Ja, Ja, und die Margen sind viel höher, ne, auf der anderen Seite. Und ich glaube durchaus, dass es da sehr, sehr großen, auch Longtail-Markt im Digital Goods-Bereich gibt. Oder Leute, die sagen, ich habe hier 5 Kochkurse auf Video aufgenommen, die will ich jetzt im Subscription-Modell über den Marktplatz verkaufen, mache halt Subscribe bis Amazon. Da hast, ja, da hast du schon einiges an Potenzial ohne diese Wettbewerbsdiskussion.
Ja. Ja. Dann kommen wir zu unserem Lieblingsthema, weil wir da Jochen quasi anschießen können.
Ganz kurz nur was wegen Rechnungskauf, weil Rechnungskauf ja angestiegen ist. Das Gleiche kann man zu Rechnungskauf und Zalando sagen. Was man über Amazon und Lastschrift sagt, kann man über Zalando und Rechnungskauf sagen, weil je stärker der Anteil von Zalando im Payment-Mix ist und die steigen, wachsen immer noch überproportional, desto stärker dann natürlich auch der Rechnungskauf.
Und Otto halt. Und Otto halt mit klassisch Kreditkarte sehr, sehr schwach dort. PayPal nicht vorhanden. Rechnungskauf, ich weiß, ich kenne keine aktuellen Zahlen, aber hat da wahrscheinlich auch 50-60% bei Otto.de.
Ja. Ja.
Ja, ja, das,
ja. So, Jochen, jetzt bist du dran. Jetzt bist du nämlich am dransten.
Ich bin dran.
Dein tolles Produktfeature, was du mal verbrochen hast. Nein, das ist natürlich nicht.
Bevor ihr auf 3D Secure weitergeht, nochmal eine kleine Randbemerkung.
Menno, wir wollen dich jetzt anschießen.
Gleich. Ich schieße aber erstmal woanders hin. Kaufaufrechnung, Lastschrift, PayPal, Kreditkarten, Ratenkauf, Überweisung, Zahlung, Abholung, sonstige Sofortüberweisung, Nachname, Bezahl mit Amazon sind auf diesem Slide vom EHI bis von irgendwie 30% Marktanteil auf 1,1% Marktanteil runter. Jetzt habe ich sehr viele Zahlverfahren vorgelesen. Eines fehlt.
Ja, ja.
Signifikante Anbieter im Weihnachtsgeschäft. Ist so groß, dass er wohl unter sonstige fällt.
Ja, auch da hat natürlich der EHI die Nachfrage nach PayDirect gestellt, ja, wo es dann hieß, 34% der befragten Händler planen PayDirect 2017 oder 2018 in den Zahlungsmit aufzunehmen. Und 45 der 850 PayDirect Shops zählen zu den Top 1000, allerdings eher so auf den hinteren Rängen, also Top 100 plus, Top 10 plus. Ja, PayDirect taucht noch nicht auf. Es gab eine schöne, auch da eine Art Hock-Befragung zum Thema PayDirect. Und zwar, welche Marktposition trauen Sie PayDirect bis Ende 2020 in Deutschland zu? Jochen, möchtest du?
Ja, am besten machen wir in den Shownotes da eine Grafik, weil ich fand das lustig, als ich das gesehen habe. Das war ja ziemlich schlecht, diese Befragung. Also Großteil der Leute waren der Meinung, das wird wieder eingestellt oder es wird nur unter ferner Liefen sein, aber wird garantiert kein Top 5 oder Top 3 Zahlverfahren werden. Ich habe die gleiche Frage, wurde letztes Jahr beim EHI gestellt und als ich dann diesen Screenshot von euch über Twitter gesehen habe, habe ich natürlich ein bisschen gekramt und den Screenshot gesehen oder gefunden von der gleichen Befragung mit den gleichen Antworten im letzten Jahr und habe einfach mal die Unverschämtheit besessen, das nebeneinander zu stellen. Habe da eine schöne Grafik gemacht, die stellen wir am besten in die Shownotes rein. Die Konsequenz ist im Vergleich zu letztem Jahr und diesem Jahr ist die Anzahl der Skeptiker extrem angestiegen bei PayDirect und die Anzahl der Optimisten massiv eingebrochen. Also insofern, obwohl jetzt PayDirect 2 Jahre am Markt ist und auch durchaus nennenswerte und gute Erfolge auf der Händlerakquise-Seite schon gemacht hat, und ich habe es ja schon gesagt, es gibt etliche, die sagen, sie wollen es auch noch implementieren, ist die Skepsis massiv angestiegen im Vergleich zum letzten Jahr.
Mhm. Ja, das stimmt. Willst du dich auf eine Wette einlassen, ob es nächstes Jahr auftaucht in einem Chart? Oder ist das jetzt zu, kommen wir damit?
Machen wir jetzt wieder Körperteile verwenden?
Was verwendet wird, ist eine andere Frage. Ne?
Ich würde mal wetten, das wäre eine gute Sache, schafft es PayDirect nächstes Jahr größer zu sein als Sofortüberweisung. Sofortüberweisung hat einen Marktanteil von ungefähr 2%. Und da würde ich sagen, nein.
Ja. Okay.
Interessant.
Oh, da findest du jetzt aber keinen wahrscheinlich in unserem Kreis, der dagegen wettet, was ja so ein bisschen der Sinn einer Wette wäre. Ja?
Wir können es aber mal an die Hörer ausrufen. Gibt es jemanden, der dagegen wettet?
Ich habe mit dir zum Thema Wetteinsatz.
Es ist vor allen Dingen gemein, weil Sofortüberweisung nämlich die günstigste Zahlmethode überhaupt ist.
Ja, aber es ist eine der geringsten. Deswegen, ich habe ja die Maßlatte sehr niedrig gesetzt. Es gibt ja nur noch Nachname, die bei 1,9% ist und bezahlen mit Amazon 1,1%. Insofern ist Sofortüberweisung schon eigentlich fast ein Limbo-Dance, den man nicht mal machen kann, weil man unter die Stange nicht mehr durchkommt.
Autsch. Ich schon noch.
Ne? Muss man schon sehr flexibel sein.
Aber auch das Kostenthema, da haben wir nachher auch nochmal einen Chart, da würde ich auch nochmal drauf eingehen, weil das so ein bisschen misleading ist. Aber wir kommen um 3D Secure nicht drum herum. Das kommt zuerst.
Jetzt könnt ihr mich verprügeln.
Grundsätzliche Nutzung von 3D Secure. Unglaublich aber wahr. Es gibt weniger Skeptiker. Wir sind von 41%, die sagen, oh mein Gott, das will ich nicht, runter auf 27% grundsätzliche Nutzung. Interessant, langsam aber sicher und dürftig setzt es sich durch. Dann gab es aber auch gleich die nächste Folie, die da hieß.
Kurz einhaken. Das ist alles, Max, dieser Risk-Based Approach, wenn du anguckst, weil die es wirklich komplett nutzen, ist genau gleich. Ne? Und dann gibt es hier Nutzung unter bestimmten Voraussetzungen, was ich Risk-Based Approach nenne, oder? Interpretieren würde.
Ja? Genau. Aber es gibt die grundsätzliche Nutzung, also die Jungs, die einfach gesagt haben, hau mir ab mit dem Zeug, die sind von 41 auf 27% runter. Genau. Danach dann aber auch gleich Auswirkungen bei Nutzung von 3D Secure, plötzlich kollabiert einiges. Ja? 43% Kreditkarten werden seltener benutzt, 61% Anzahl der Abbrüche nach Auswahl der Zahlungsart, Kreditkarte ist gestiegen und 3% die Gesamtshop-Umsätze sind gesunken. So, Jochen, jetzt verteidige dich mal mit deinem Spam-Kram da.
Also, mein Lieber, ich habe 3D Secure im Jahr 2001 in Deutschland eingeführt.
Du bist trotzdem schuld. Du hast es nicht besser gemacht.
Und damals war der Screen eigentlich ganz gut.
Ja, genau. Er sah auch damals schon aus wie ein Phishing-Screen.
Er war nicht perfekt, aber er war okay. Nur seit damals ist, und ich habe ja damals das ganze Ding noch übersetzt vom Englische ins Deutsche mit so Dummy-Übersetzungen, was dann kurioserweise der Standard wurde, hat sich an dem Ding nichts geändert. Das heißt, die haben ein 3D Secure eingeführt und über Jahrzehnte, kann man mittlerweile schon fast sagen, nichts an dem Ding gemacht. Und das natürlich gefühlt 15 Jahre später die Conversion eine Katastrophe ist, weil es nicht mobil optimiert ist, weil es als Phishing angesehen wird, weil die Flows eine Katastrophe sind, ist ja auch kein Wunder.
Naja, wobei ich zur Verteidigung sagen muss, ich war noch auf einem Visa-Event zum Thema 3D Secure 2.0. Zumindest haben sie es da schon verstanden. Ob sie es umgesetzt bekommen, ist noch eine andere Frage.
Das ist das Problem schon. Ne? Nach 16 Jahren es zu verstehen, ist ja auch eine Meisterleistung. Ne?
Also, ja, also. Das wollte ich gerade sagen.
Ich lerne auch mit 15 Jahren Mandarin. Ja?
Nee, aber ich wollte sagen, bei der Profitcard hat Visa auch zum Thema Visa 3D Secure 2.0 gesprochen. Und da auch das erste Mal in meinem Leben, da ich das gesehen habe, von denen ein Slide aufgelegt mit den Conversion-Zahlen, die mehr oder weniger gepasst haben, hier auch mit dem EHI-Conversion-Zahlen, die ja katastrophal schlecht waren. Und die Fakten, die jeder im Markt wusste, die jeder Händler wusste, wurde ja über Jahrzehnte, wie gesagt, geleugnet. 2001 von Visa und Mastercard geleugnet. Und kann man natürlich sagen, geleugnet, weil man es die Wahrheit nicht akzeptieren will, geleugnet, weil man die Wahrheit nicht kennt, weil man keine Analysen gefahren hat. Ich weiß es nicht, ich möchte da keinem was Böses unterstellen. Aber ich habe das erste Mal die Zahlen gesehen und die sind ja wirklich extrem desaströs. Und die Frage ist natürlich, warum hat man sich das nicht schon viel früher angeschaut und warum hat man nicht schon viel früher Konsequenzen gezogen? Und beim Mastercard, das hat man mir auch auf der Profitcard erzählt, da habe ich nur den Hut vor Mastercard gezogen, die führen da jetzt Penalty-Fees ein und sagen, wenn auf der Issuing-Seite die 3D-Secure-Conversion zu schlecht ist, weil beispielsweise der Screen nicht mobil optimiert ist, da muss man eine extra Gebühr als Issuer bezahlen an Mastercard. Vielleicht geht es nur so, dass man die Issue auf der Preisseite zu einer Conversion-Optimierung zwingt, weil es auf der Business-Seite mit Anreizen nicht funktioniert.
Und auch auch viel, was ich jetzt auch gesehen habe bei mehreren Issuern, dass sie auch die Authentifizierungsverfahren ändern, dass sie nicht mehr aufs Passwort gehen. Das ist in der Tat nicht kein Mensch merkt, sondern wirklich die hinterlegten E-Mail, Mobilfunknummern abfragen und halt einfach per SMS arbeiten. Und da geht es deutlich besser. Ja. Aber da hast du nicht mehr das Passwortproblem. Ja. Ja, ja. Das hilft jetzt nicht bei der nicht mobil optimierten Seite, aber immerhin ist ganz oft Passwort weiß ich nicht mehr und dann Abbruch.
Ja. Gut, kommen wir zu den Kosten, was natürlich nicht immer ganz einfach ist zu erfassen im Markt. Da eigentlich das teuerste Zahlungsverfahren soweit aufgenommen war, Rechnungskauf mit Zahlungsgarantie mit ca. 2,5%, gefolgt von Ratenkauf, Finanzierung mit Zahlungsgarantie, dann Kreditkarte, PayPal, Nachname, yadi. Und irgendwann die günstigste war Überweisung vor Kasse, aber kurz davor tatsächlich Sofortüberweisung.
Ja, ich finde die Kosten, die da stehen, ehrlich gesagt viel zu hoch. Kreditkarte 1,7% finde ich viel zu teuer. Klar. Selbst Sofortüberweisung mit 1% finde ich zu teuer.
Aber es ist der Methodik geschuldet. Hat das EAI auch gesagt, bei den Nachfragen kommt natürlich, gibt keiner die echten Zahlen. Ja, sondern so, die haben quasi die Zahlen genommen, die auf der Webseite angeboten werden und haben gefragt, bezahlen sie mehr oder weniger? Und fast immer war quasi weniger. Ja. Aber keiner sagt dir halt die echten Zahlungskosten.
Ja, und es sind auch nicht nur die externen Kosten. Manche mischen da halt die internen rein. Zum Beispiel Überweisungs- und Vorkasse hat ja keiner 0,8% externe Kosten.
Klar. Ja, das ist alles intern. Das sind die Buchungskosten bei den Banken.
Genau, aber das hast du in der Regel nicht 0,8%, es ist halt irgendein Centbetrag pro Posten, je nach Bankkonto. Ja? Ich bin mal gespannt, also dass Kreditkarte und PayPal auch noch gleich ist, müsste sich ja auch relativ stark ändern eigentlich. Ich meine, das könnten jetzt noch die Zahlen von 15 oder sowas sein, aber eigentlich müsste sich das ja mit der Regulierung stark ändern.
Ja, also wenn das die tatsächlichen Kreditkartenzahlen der Top 1000 Händler sind, dann gehören die Payments Manager der Top 1000 Händler gefeuert. Weil dann haben sie nicht mit ihrem Acquirer ein neues Pricing ausgehandelt.
Du meinst, die sollen bei dir nochmal in den Verhandlungskurs gehen, ja?
Ja, zum Beispiel.
Das ist relativ einfach. Wir stehen auf der Webseite.
Richtig. Ist immer so, wer Standardpreise bezahlt, hat irgendwas falsch gemacht. Mhm. Vielleicht ein kurzes Fazit zum EAI. Kilian, wie fandst du den Kongress?
Also den Kongress von zwei Seiten, glaube ich, betrachtet. Ich fand den Kongress selber gut organisiert, gut gemacht. Sagen wir mal, wenn man jetzt die eher US-lastigen Player rauslässt, waren eigentlich schon viele Leute da und auch die Leute, die man treffen wollte, das war gut.
Eine ganz nette Location, da alter Bundestag unter dem Adler sitzen und so weiter, ist doch noch immer ein bisschen was anderes als wie im normalen Kongress-Konferenzthema. Da fand ich sogar besser als erwartet.
Auch wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit da war, das war ein Stück länger da.
Ja, also ich fand es persönlich eine sehr interessante Veranstaltung, auch von den Themen, die da besprochen wurden. Manchmal habe ich mich ein bisschen am Kopf gekratzt und gefragt, so wirklich über so etwas denkt ihr nach? Sehr schön waren so die Anekdoten, die man mitbekommen hat. Ich glaube, am ersten Tag gab es eine, die werde ich, glaube ich, mein Lebtag nicht vergessen, plus jetzt jedem, der nicht bei drei auf dem Baum ist, irgendwie erzählen.
Ich kenne sie.
Und zwar war das ein Tankstellenbetreiber, der gesagt hat, fragt ihr euch eigentlich, warum wir Geldautomaten an den Tankstellen installieren? Das ist, weil Leute tatsächlich an den Geldautomaten gehen, um Geld abzuheben, um dann tatsächlich die Tankfüllung bar zu bezahlen. Und du denkst so, sag mal, was ist hier eigentlich falsch gelaufen? Irgendwas ist da verquer. Ja? Auch da nette Anekdoten. An dem einen oder anderen Punkt fand ich das leider auch ein bisschen schwierig. Ich glaube, das Thema Marktplatz tatsächlich komplett auszuklammern, finde ich einfach nicht mehr ganz so realistisch, wenn man sich anguckt, welche Marktmacht die Plattformen an sich heutzutage haben. Ich glaube, das schreit danach, dass der IHI quasi den Marktanteil sich auch nochmal genauer anguckt und dort halt gerne auch noch selber Studien aufmacht, weil sonst wird das halt echt irgendwann unrealistisch, glaube ich.
Ja, Ich glaube, es sind sogar zwei Sachen. Sowohl Marktplatz kam mir zu wenig vor, als auch Plattformen an sich. Ja? Also Marktplatz kannst du ja auch noch im Kontext Zalando und Otto oder sowas sehen, die ja auch da ein bisschen was machen. Aber auch das ganze Thema Plattformen kam wenig vor, oder?
Ja. Ja, ihr müsst natürlich sehen, ich bin ja bei der Veranstaltung gefühlt seit 20 Jahren gewesen, als noch in Köln war und als da noch viele Händler waren und ganz wenig Payment-Dienstleister, heute ist genau umgekehrt. Ihr müsst auch gucken, wo die herkommen. Der EHI ist halt eine Organisation für erstmal den stationären Händler. Und deswegen haben sie natürlich sehr viele stationäre Payment- und Händlerthemen traditionell schon immer auf der Agenda. Und das ganze Thema E-Commerce und E-Payment ist dann erst so langsam mit der Relevanz im Markt natürlich gekommen. Aber man merkt, wenn man den Kongress hinschaut, wenn man auch schaut, wie viele Leute bei welchen Themen im Auditorium sitzen, ist es halt immer noch eher die klassischen stationären Payment-Themen am ersten Tag und dann die eigentlich interessanteren und Wachstumsthemen am zweiten Tag sind dann schon deutlich weniger besucht. Und von daher, das ist natürlich so auch eine Frage, wie positionieren die sich, weil wenn ein Großteil der Leute eigentlich nur an den anderen Themen interessiert ist und nicht an diesen Nerd-E-Commerce-Themen, wie relevant ist da, dass man dann über Marktplätze diskutiert etc. etc.?
Na ja, gut, aber wenn du dir die Kanalvielfalt anguckst, dann ist es tatsächlich so, dass Mobile-Webseite oder App inklusive Shop inzwischen der größte Kanal ist und die stationären Ladengeschäfte komplett abgehängt hat, um etliche 10 Prozentpunkte, also wir reden über 82% versus 57%, und die Marketplaces mit 30% nicht mehr so weit entfernt von den Ladengeschäften sind. Also auch da kein Vorwurf an den RHI. Ich glaube halt einfach nur, dass die Realität inzwischen eigentlich sein sollte, wir reden über E-Commerce first, dann reden wir noch über stationären Handel, aber es wird mich nicht wundern, wenn diese Marketplaces verdammt schnell aufholen werden und dem stationären Ladengeschäft sehr stark Konkurrenz machen.
Ja. Bin ich bei euch, vollkommen, ja.
Warum, weil du da nicht so dieses einfache Äquivalent hast, weil deren Businessmodell teilweise auch ein ganz anderes ist als wie der klassische Handel, ne? Und das macht es noch schwieriger, da wirklich sich zu positionieren. Ne? Ja, also auf die Frage abschließend trotzdem Veranstaltung, man kann immer diskutieren, ob Köln Bonn ist für so etwas, aber da ist es halt schon immer, ja? Und es muss halt auch nicht alles nach Berlin.
Ja, ich glaube, die ersten zwei Sätze musst du nochmal wiederholen, weil da warst du gerade nicht zu verstehen.
Machen wir schon. Vielleicht wieder kurz weg. Nee, ich meinte abschließend zu sagen, Veranstaltung war gut. Ob Standort Köln-Bonn immer optimal ist, kann man sicherlich mal diskutieren, aber es muss auch nicht alles nach Berlin. Freue mich trotzdem auf nächstes Jahr. Ne?
Genau. Vielleicht wollen wir noch ein Wort zu Instant Payments verlieren.
Ja, gerne. Also da war ja auch ein Vortrag von dem Rewe-Kollegen und das ist gut, dass du es ansprichst, auch noch ein Thema, wo ich auch eine Anregung in Richtung EAI geben würde, noch mal mehr auch von der Kundenseite zu denken. Also mir gab es zu viele Themen, die wirklich aus der, sagen wir mal, Handelswelt von innen nach außen getragen wurden, auch von der Payment-Welt, und zu wenig von, was will denn der Kunde eigentlich? Und da fällt für mich auch das Thema Payments rein, ja, wo man sich halt überlegt, welche Relevanz hat das denn wirklich für den Endkunden? Oder ist es nicht ein Thema, was eigentlich infrastrukturmäßig die Abwicklung beschleunigt, aber nach vorne raus nicht so in Erscheinung tritt?
Ja, da hatten wir tatsächlich eine etwas längliche Diskussion und einen Vortrag zu Instant Payments, wo ich tatsächlich auch an dem Punkt bin, das hatte der Kollege von Rewe, glaube ich, auch gesagt, die Kunden, für die ist alles sowieso heute schon Instant Payment. Ja? Also wenn jemand mit Karte bezahlt, dann geht der eigentlich davon aus, dass das Geld jetzt weg ist. Also gerade wenn ich mit einer Girocard bezahle. Was wir natürlich alle wissen, dass nicht der Fall ist. Und da ist tatsächlich die Frage, ist Instant Payments nicht einfach nur eine Optimierung des Settlements in Anführungsstrichen? Und da die Frage, ist das tatsächlich endkundenrelevant, ja oder nein?
Genau, ne? Oder also und auch das Thema, was wir uns da gefragt hatten, also gesagt haben, ist auch der Handel dafür vorbereitet, wirklich instant zu können. Ne? Also wirklich instant heißt ja auch instant Verarbeitung von Transaktionen, instant Clearing und solche Sachen. Braucht er das überhaupt oder reicht es nicht auch, wenn der einfach Sachen ein, zwei, drei Mal am Tag gesettelt bekommt und damit hat er genug zu tun. Ne?
Was übrigens nicht neu wäre, sondern tatsächlich auch heute auch noch geht, also auch schon
geht. Auch schon geht. Ne? Also geht heute auch schon und ich glaube, am Schluss wird es darauf rauslaufen, dass das ein Feature ist, dass bestimmte Player in der Payment- oder der Zahlungsabwicklung Wertschöpfungskette anbieten und sich das halt bezahlen lassen und dann da jemand halt überlegen muss, will ich das überhaupt oder will ich es nicht. Das,
genau. Ich glaube, sonst
Fazit tatsächlich Frage, Veranstaltung. Hallo, kurze Frage. Haben die was zu Instant Payment Settlement Zeit gesagt? Ist es immer noch die 10 Sekunden oder ist es jetzt schneller? Genau, hat der Handel da irgendwie was signalisiert, wie das am POS ankommt?
10 Sekunden okay oder nicht okay? Tatsächlich die Zahlen, also auch da, die Zahlen sind immer noch die 10 Sekunden. Der Wunsch, jetzt, da hört es bei mir mit dem, klar, ich wünsche mir auch viel, wenn der Tag lang ist. Der Wunsch war tatsächlich genauso schnell wie am POS. Good luck with that. Und es war so etwas wie, ich möchte dafür aber nicht bezahlen und das soll schemeless sein und ich will eigentlich mit Instant Payments eine Alternative zu Mastercard, Visa und Girocard. Ach ja, und das Ganze soll auch noch umsonst sein.
Genau, so dieses Chart, wo draufsteht, keine Disage und keine Transaktionskosten, trotzdem alles instant, wo man auch gedacht hat, ich glaube nicht, dass so funktioniert. Irgendeiner muss dafür was tun und irgendeiner wird dafür Geld haben wollen. Ne? Ja. Und ich glaube nicht, dass es der Endkunde sein wird, der den ganzen Spaß zahlen wird, sondern irgendjemand anders.
Okay. Richtig. Ja. Insbesondere, weil der Cashflow-Vorteil ist ja quasi nur beim Händler. Was, glaube ich, ganz gut war in dem Kontext und auch vielleicht hoffentlich eigentlich ein bisschen mehr Realismus hätte einspielen sollen, war, dass der Geschäftsführer von iDeal, also der Bezahlmethode in Holland, dabei war, auch zum ersten Mal einen Vortrag auf Deutsch gehalten hat, was er extrem gut gemacht hat. Und der halt einfach mal so ein bisschen die Historie von iDeal nahegebracht, wie man so etwas bauen kann, die ja quasi auch instant machen. Da sollten, glaube ich, ein paar Leute, bevor sie sich so Folien basteln, die sagen, ich will alles und ich will alles auch für umsonst und ich will es gestern, vielleicht auch ein bisschen im Markt noch ein bisschen umschauen, bevor man dann halt einfach solche unrealistischen Forderungen in den Raum stellt.
Genau. Ja, wobei auch die ja nicht so, also richtig instant sind sie ja nicht, aber ich glaube, sie sind instant genug, dass es für alle Player reicht und da die Diskussion gar nicht relevant ist. Ne?
Es ist near real time, es ist also, wenn du über 10 Sekunden nachdenkst, dann ist es quasi, dann ist es ja. Deal.
Gut. Jo. Ja. Fan. Ein bisschen USA, oder? Haben wir noch nicht.
Ich genau. Habe noch erzähl eine Frage, noch was eine Frage machen. Zu meinem Lieblingsthema. Pederect hat doch irgendwie präsentiert mit Rakuten. Kam da irgendwas Relevantes an Zahlen rüber oder ist übliche Blabla? Wir sind groß, aber wir wollen das nicht sagen, wie groß wir sind, weil wir eigentlich keine Zahlen präsentieren.
Es gab zwei sehr schöne Kommentare vom Moderator. Dem Herrn, ich hoffe, Schrage, ich habe den Namen richtig entschlagen.
Olaf Schrage,
genau. Der so etwas meinte wie, also wenn man Zahlen nicht sagen möchte, aber also wenn man gute Zahlen hat, dann redet man eigentlich gern drüber. Das war dann erstmal so, na warte, da brauche ich den hier. Der zweite war, weil er nachgefragt hatte, wie denn so die Marketingbudgets war. Da wurde dann auch wieder sehr ausweichend formuliert, wo er dann auch den Kommentar meinte, naja, wenn man große Marketingbudgets hat und zufrieden mit der Entwicklung ist, dann ist man üblicherweise als gerade so US-amerikanische Firmen sind dann ja sehr stolz, wie groß die Marketingbudgets sind. Ich glaube, das reicht als Hinweis.
Okay, der Olaf Schrage hat ja letztes Jahr gesagt, ob sich denn Pederect in das Familiengrab zu Giro, Go und Geldkarte legen würde. Das war schon etwas harte Formulierung. Das hat er wahrscheinlich in dieser Form diesmal nicht gesagt, oder?
Nein. Es blieb bei diesen zwei Kommentaren, okay. Aber auch die wurden sehr interessant wahrgenommen.
Okay.
So, möchtest du uns jetzt was vom Wolf erzählen? Ich meine vom Nutscher.
Ja, der Grund, warum ich nicht beim EHI war, was ja eigentlich perfekt für mich ist, weil ich kann da fast hinlaufen oder mit dem Fahrrad hinfahren von zu Hause, ist, dass wir eine Kooperation als TraxPay mit der Nacha hatten und das am Rahmen der Nacha Payments Konferenz angekündigt haben. Und was die Nacha Payments Konferenz ist, eine Konferenz in den USA, wo die Nacha, also die North American Clearinghouse Association, also letztendlich die Regelwerksentität des Lastschriftverfahrens in den USA, also ACH ist im Grunde das direkte Konto-Clearing-Lastschriftverfahren in den USA, was beispielsweise von PayPal genutzt wird, wenn es keine Kreditkartentransaktion ist, um direkt aufs Konto zuzugreifen. Es ist nicht ganz Lastschrift, aber sehr stark wie unser Lastschriftverfahren. Die haben einmal im Jahr ihre traditionelle Kundenkonferenz, wo dann die Banken, die ganzen Dienstleister da sind. Und also wenn beispielsweise eine DK eine Konferenz machen würde rund um die Girocard.
Das war jetzt keine Absicht. Ich habe ihn nicht rausgeschmissen, weil er zu lange über den DK gesprochen
hat. Und auch kein Jingle eingespielt. Also was das heute werden soll, bei mir macht er auch gerade hier Uploading wieder. Also ich weiß es nicht.
Ah, da ist er. Guck, warte.
Ist er wieder dabei?
Hallo. Aha. Ja. Jetzt habe ich einen Monolog gehalten und während des Monologs merke ich so, es hört mir gar keiner mehr zu.
Also ich war es nicht. Ich habe zwar diesen Knopf Kick hier. Ich habe auch zu Kilian gesagt, ich habe dich nicht rausgehauen, weil du so lange gelabert hast. Du kannst weitermachen.
Was war denn das Letzte, was ich gehört habe?
Eigentlich wollten wir gerade abmoderieren und sagen, so, wir haben keinen Bock mehr auf dich.
Was war denn das Letzte, was ihr noch gehört habt?
Ich habe dir nicht zugehört.
Das Letzte, was wir gehört haben, war, wenn die DK eine Veranstaltung machen würde zum Thema
Girocard. Das stimmt. Okay. Also wenn die DK eine Veranstaltung machen würde zu Girocard, würden da vielleicht 100 Leute kommen. Bei der Nacha waren es 2.500. Und da kamen halt Kunden, sprich Banken, es kamen die diversen Dienstleister. Da war am Anfang erst eine große Panel-Session mit der CEO, wo es primär um drei Themen ging, zwei davon beeindruckend relevant, nämlich Instant ACH oder Instant Payment und das andere zum Thema API. Und ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon gesagt habe oder es dann verloren gegangen ist, wir Europäer denken ja immer so ein bisschen auf dem hohen Ross, wenn wir Zahlungsverkehr denken, an die Amerikaner, die halt in so einer dritten Welt leben mit dem schlechten Giralsystem und noch Schecks hin und her schicken. Wenn die Amerikaner was dann umsetzen, dann machen sie es aber relativ schnell und das mit dem ACH-Thema ist beeindruckend. Also beispielsweise die setzen jetzt auch die ISO 20022 um, das ist quasi der ISO-Standard, auf dem auch SEPA basiert, nur haben die europäischen Banken sich irgendwie nicht darauf einigen können, die Überweisungstexte mehr als 140 Zeichen zu machen und dabei ist sogar die deutschen Umlaute auf der Strecke geblieben, die wir vorher hatten. Die Amerikaner sagen, es gibt gar keine Begrenzung im Überweisungstext oder im Text der Lastschrift. Das heißt, da kann alles mit reingemacht werden an Daten und löst einen riesen Bottleneck. Und insofern, das war beeindruckend, welches Speed die gehen und was die da alles umsetzen. Und dann nach der großen Panel-Session ist dann relativ stark runtergegangen, auf individuelle kleine Individual-Sessions zu verschiedensten Themen. Ich war beispielsweise natürlich in dem Thema drin, Payment is nothing, Data is everything, also dass die Daten im Payment-Kontext viel relevanter sind. Und auch da, das ist ja ein Thema für TraxPay, wunderte ich mich auch sehr stark, weil ich kam, wie gesagt, nochmal mit der europäischen Brille, vielleicht an der europäischen Arroganz, wir haben guten, hocheffizienten Zahlungsverkehr und die Amerikaner haben nichts. Als ich die amerikanischen Banken da habe sprechen hören zum Thema Daten im B2B-Kontext, Probleme der Geschäftskunden im B2B, haben die fast mal TraxPay-Pitch gesprochen, aber das waren die Banken. die das sagen, die Banken, die die Probleme erkannt haben, die Banken, die schon an Lösungen arbeiten, während wir in Deutschland erst nochmal so ein bisschen die Banken und die Payments-Vertreter der Banken beknien müssen, dass sie doch mal überhaupt dieses Problem verstehen. Also insofern, das war so ein bisschen auch, hat mich auf den Grund, auf den Boden wieder runtergeholt, nach dem Motto, die Amerikaner sollte man nicht unterschätzen. Wenn sie was machen, machen sie richtig und sie machen es groß und da hängen ganz viele dahinter. Und das war sehr beeindruckend, was ich da erleben durfte.
Ich glaube, im Datenbereich bin ich komplett bei dir. Es gab am Wochenende jetzt gerade einen schönen Bericht, Interview von einem der Heads of Technology von Capital One, der quasi einmal erklärt, wie sie die Daten aufgebaut haben, dass sie sich gelöst haben von einem Google Analytics, dass sie Realtime-Tracking machen auf jedem, dass sie quasi andere Inhalte auf der Webseite innerhalb von ein paar Mikrosekunden ausspielen, je nachdem, welchen Pfad du gerade genommen hast. Das allein nur so auf der Consumer-Seite, das kann ich mir natürlich hervorragend halt auch in den Backends vorstellen. Ich glaube, die amerikanischen Banken haben halt viel von den Technologieunternehmen gelernt in den USA und gehen definitiv offener mit Technologiefragen um.
Ja, ja. Und also war dann noch bei einer großen Top 10 Banken eingeladen zum Abendessen und saß da am Tisch und dann unterhielten sie sich über Venmo. Und also ja, die Millennials finden das ja super und mit den Emoticons und wir können das ja gar nicht verstehen. Dann sagte er, naja, wir haben ja da jetzt irgendwie so ein Bankding, aber das wird ein Totgeburt. Wir müssen uns einfach darauf einstellen, wir haben uns nicht schnell genug bewegt. Das ist es jetzt, das kriegen wir nicht mehr zurück. Und ich in so einer Überraschtheit und auch der Klarheit, wie die den Markt einschätzen und wie sie auch sagen, scheiße, haben wir verpennt, das war's. Den kriegen wir nicht mehr zurück und wenn es nicht Venmo ist, dann macht es dann Facebook, aber wir werden es auf keinen Fall mehr machen. Und auch diese realistische Marktsicht, auch die würde man sich gerne mal dem einen oder anderen Banker in Deutschland im Zahlungsverkehr mal wünschen. Also insofern, die Amerikaner sind da deutlich weiter und auch im Bereich Fintech-Kooperationen sind deutlich offener in Kooperation mit Fintechs als die deutschen Banken, weil natürlich auch der Druck von den PayPals dieser Welt und von den Venmos dieser Welt auf die Banken in den USA viel, viel größer ist als das, was die hier noch oder erst spüren. Ja. Und kleine Anekdote am Rande, jetzt der Gruß Richtung New York. Man hört es auch in New York.
Auf Deutsch.
Auch auf Deutsch, genau.
international. Ja.
Gut. Sonst irgendwelche Sachen, die scherenswert wären von dem Nudger? Oder ist das etwas, wo du sagst, wenn man nicht in dem Business ist und nicht in den USA sein muss, dann braucht man da nicht aufzutauchen?
Also wer nicht in den USA processt, interessiert es eigentlich nicht, weil es halt ein rein nationales Verfahren ist, also genauso wie das deutsche Lastschriftverfahren. Was interessiert ein Franzose das deutsche Lastschriftverfahren, wenn er nicht irgendwie Geschäfte mit den Deutschen macht? Insofern, es ist ein US-Verfahren. Wenn man in den USA ist, sollte man es kennen. Ist genauso nach dem Motto, ich komme als PSP nach Deutschland, weiß nicht, was Lastschriftverfahren ist, dann kann ich es gleich sein lassen. Genau das gleiche gilt für ACH in den USA. Aber ist jetzt nicht so, dass man irgendwie sagen muss, nur weil die das machen, müssten wir auch in Deutschland das machen. Also das sind halt dann ist halt ein rein spezielles Bankverfahren, was rein lokal ist, in einem sehr, sehr großen lokalen Markt. Aber es ist nicht unbedingt eine Indikation, weil es da im Datenfleck 17 so ist, dass es in Deutschland auch gemacht werden muss. Das Einzige ist halt, man merkt, dass die amerikanischen Banken bei dem ganzen Thema Digitalisierung und online viel, viel weiter sind und viel schneller denken und auch viel aggressiver denken. Und das könnte man sich als Beispiel nehmen und abschauen. Ansonsten ist es halt ein rein nationales Verfahren.
Du meinst, die Banker sollten vielleicht mal einen Ausflug zum Nudger machen und nicht die klassische Silicon Valley, ich gucke mir mal Facebook an, Tour?
Absolut, absolut. Und es war in Austin, Texas. War interessant, da hinzufliegen über den George Bush Flughafen in Houston, dann noch weiter nach Austin. Es hat 30 Grad gehabt mit einer hohen Luftfeuchtigkeit. Auf dem Hotel war ein Swimmingpool, der auch ganz cool war.
Also ja, von ja, daher, die Bilder haben wir gesehen. Die Bilder haben wir gesehen, wie du in Anführungsstrichen gearbeitet
hast. Aber jetzt entgleitet das Thema irgendwie.
und das Interessante ist, dass die Natcha hat so eine Subgruppe Alliance-Partners, die dann quasi so engere Partner sind. Die kommen, am 1. Juni nach Berlin. Also die schauen sich mal umgekehrt, was ist denn da in Europa los und was ist mit dieser Fintech-Szene in Berlin los? Ich muss denen da ein bisschen helfen, ein paar Kontakte zu knüpfen zu ein paar Fintechs in Deutschland. Also insofern, die Amerikaner kommen rüber und schauen sich an, was bei uns läuft, auch insofern kann man nur den deutschen Bankern empfehlen, auch mal zu gucken, was da drüben läuft.
Jetzt habe ich dieses komische Bild mit Texanern und ihren komischen Cowboy-Hüten, die durch Berlin laufen.
Ja. Auf so einem Gruppenfahrer.
Die Natcha sitzt nicht in Texas, die sitzt in Washington. Die haben einfach das war das letzte Mal, glaube ich, in San Diego. Also sie suchen sich irgendwo irgendwelche amerikanische Städte aus. Nee, stopp, letztes Mal war in San Francisco. Die suchen sich irgendwelche amerikanischen Städte aus und machen da ihre Events und das war es halt diesmal in Austin.
Gut, Jungs, ich glaube, wir haben es. Ich bin immer noch skeptisch, dass wir das Ding hier zusammengeschnitten bekommen. Aber vielen Dank für euren Sonntagabend. Ich glaube, ein interessanter Mix von zwei interessanten Veranstaltungen. In diesem Sinne nochmal herzlichen Dank an unsere Sponsoren PayOne und Bluecode für die freundliche Unterstützung. Und ich würde sagen, das war's.
Ja, danke euch. Noch einen schönen Abend. Morgen haben wir ja Feiertag, Gott sei Dank. Bis dann.
Ciao. Macht's gut.
Ciao. Tschüss.